Deutschlandfunk. Hintergrund.
Corona-Pandemie. Mögliche Impfschäden vor Gericht. Von Joachim Budde.
Im Februar 2022 ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zu Gast bei Anne Will.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden.
Nebenwirkungsfreie Impfung. Das hat Lauterbach schon vorher betont. Zum Beispiel beim Kurznachrichtendienst Twitter. Hier reagiert er im Sommer 2021 auf einen Tweet und schreibt, im Bundestagswahlkampf gehe es auch um die Frage,
weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann.
Im März dieses Jahres rudert der Minister zurück. Im Heute-Journal sagt er,
das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe.
Seinen Kritikern hat der Bundesgesundheitsminister mit diesen Aussagen Munition geliefert.
Es war ein Bärendienst für die Impfkampagne, zu sagen, die Impfung hätte keine Nebenwirkungen.
Sagt Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU. Seine Amtskollegin Katrin Vogler von der Bundestagsfraktion der Linken fasst es so zusammen.
Die Debatte um die Impfung hat sich zwischen den Polen vollkommener Verteufelung und völliger unkritischer Versprechungen bewegt. Und das hat das Vertrauen vieler Menschen beeinträchtigt in diese Impfung.
Denn die Impfung hatte Nebenwirkungen, auch schwere. Ein bekanntes Beispiel sind die vektorbasierten Impfstoffe von AstraZeneca, Johnson & Johnson und Sputnik V. Sie können zu schweren Gerinnseln führen, wie Sinusvenenthrombosen, die den Blutabfluss aus dem Gehirn blockieren und die Betroffenen damit in Lebensgefahr bringen können. Es gibt Risiken, aber sie lassen sich handeln und der Nutzen der Impfungen überwiegt. Darin sind sich Fachleute einig. So betont Carsten Watzel, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
Das Risiko, durch die Impfung einen Schaden zu nehmen, ist zum Glück immer noch relativ gering. Betrifft je nach Nebenwirkung, die man da hat, einen von 10.000 bis einen von 100.000 Menschen. Klingt erstmal sehr gering, aber wenn man dann guckt, wir haben 60 Millionen Menschen innerhalb von einem Jahr geimpft, dann ist auch eine Frequenz von 1 zu 10 oder 1 zu 100.000, betrifft das immer noch sehr viele Menschen.
Ein Risiko von 1 zu 100.000 bedeutet bei 60 Millionen Geimpften, dass rein statistisch 600 Menschen unter Impfschäden leiden können. Wie viele es tatsächlich sind, lässt sich nicht sagen. Einige Betroffene ziehen wegen ihrer Beschwerden vor Gericht. In den nächsten Wochen und Monaten werden an vielen deutschen Landgerichten Verfahren beginnen, in denen die Kläger Schadenersatz und Schmerzensgeld fordern. Sie führen an, durch die Corona-Impfung einen Impfschaden erlitten zu haben, wie er im Infektionsschutzgesetz definiert ist.
Im Sinne dieses Gesetzes ist ein Impfschaden die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung.
Diesen Schaden auszugleichen hat für Joachim Cäsar Preller, ähnlich wie die Impfung selbst, mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun.
Mir geht es darum, dass die sich haben geimpfen lassen aus Solidarität, jetzt nicht allein stehen dürfen.
Der Wiesbadener Rechtsanwalt vertritt Menschen, die ihre anhaltenden Beschwerden auf die Corona-Impfung zurückführen. Thrombosen im Gehirn, in den Beinen, im Auge, Schlaganfälle, Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen, Erschöpfung.
850 Mandanten vertrete ich insgesamt und derzeit sind 150 Klagen von meiner Kanzlei unterwegs, komme aber etwa jede Woche 10 dazu.
Weitere Kanzleien berichten über Zahlen in ähnlichen Größenordnungen. Insgesamt eine mittlere dreistellige Zahl. Die Betroffenen verklagen die Hersteller der Impfstoffe darauf, den Schaden, der ihnen durch diese Nebenwirkungen entstanden ist, zu ersetzen. Da sind nicht nur die gesundheitlichen Probleme. Verdienstausfälle, Behandlungskosten oder der Tod eines Verwandten können schwere wirtschaftliche Verluste verursacht haben. Davon hänge die konkrete Summe ab, die im Verfahren gefordert wird, sagt Joachim Cäsar Preller.
Von 30.000 Euro bis zu 1 Million Euro. 1 Million Euro in den Fällen, wo es dann auch zum Tod geführt hat. Also so die Spreizung ist groß. Der Durchschnitt liegt so zwischen 100 und 120.000 Euro.
Es gibt allerdings ein entscheidendes Problem. Auch wenn die Beschwerden kurz nach einer Impfung aufgetreten sind, zu beweisen, dass die Impfung die Ursache dafür ist, ist alles andere als einfach, sagt Carsten Watzel.
zu sagen, dass eine Erkrankung oder eine Komplikation wirklich ursächlich durch die Impfung stattgefunden hat, ist für den Einzelnen fast unmöglich.
Zumindest aus medizinischer Sicht. Denn sämtliche Beschwerden wie Sinusvenenthrombosen, Herzmuskelentzündungen oder Erschöpfungssyndrome können ganz andere Ursachen als die Impfung haben. Darum, sagt Peter Berlitt, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Spuren im Körper der Betroffenen, sogenannten Biomarkern.
Wenn wir Biomarker haben, sprich Laborbefunde, bildgebende Befunde, die zeigen, es hat was mit der Impfung zu tun, dann erleichtert das natürlich die Einordnung als Impffolge, hilft uns bei der Wahl einer geeigneten Therapie und natürlich auch bei etwaigen juristischen Ansprüchen, versicherungstechnischen Ansprüchen, die Betroffene nachher stellen.
Die klinischen Studien zu den Corona-Impfstoffen waren so groß wie bei keiner anderen Impfung jemals zuvor. Bis zu 20.000 Menschen haben in Verträglichkeits- und Wirksamkeitsstudien die Impfung erhalten, sagt Carsten Watzel.
Aber selbst wenn ich 20.000 Menschen impfe, eine Nebenwirkung, die vielleicht nur bei einem in 50.000 und einem in 100.000 oder selbst bei einem in 10.000 auftritt, diese seltenen Nebenwirkungen, die sehe ich in solchen Impfstudien nicht.
Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts können solche großen Studien lediglich Nebenwirkungen entdecken, die mindestens einmal pro 1.000 Impfungen auftreten. Für seltenere Nebenwirkungen gibt es die Impfvigilanz. Das heißt, Arzneimittelbehörden und Hersteller sammeln nach Beginn der Impfkampagne Verdachtsmeldungen von Nebenwirkungen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat von Dezember 2020 bis Ende Februar dieses Jahres fast 55.000 Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen registriert. Die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle vergleicht das Institut damit, wie häufig diese Beschwerden in Zeiten vor der Impfung vorkommen. Übersteigen die Meldungen dieses sogenannte Hintergrundrauschen, schlagen die Arzneimittelüberwacher Alarm. So erkennen sie mit der Zeit auch die sehr seltenen Nebenwirkungen. Den Behörden war im Frühjahr 2021 aufgefallen, dass nach Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca häufiger als zu erwarten wäre, Menschen unter Sinusvenenthrombosen litten. Inzwischen wissen Forscherinnen und Forscher, dass vektorbasierte Impfstoffe bei manchen Menschen in seltenen Fällen bestimmte Antikörper hervorrufen können, erklärt Peter Berlitt.
Da zum Beispiel haben wir überhaupt gar keinen Zweifel, dass das genau der Mechanismus ist, gegen den wir eben auch was tun können, sodass wir heute, wenn wir das Krankheitsbild kennen, auch früh etwas unternehmen können, um zu verhindern, dass diese Patienten lebensgefährliche Thrombosen bekommen.
Auch für Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach Impfungen mit mRNA-Impfstoffen sind inzwischen Biomarker bekannt. Schwieriger ist die Datenlage beim sogenannten Post-VAC-Syndrom, bei dem Menschen unter anderem über schwere Erschöpfungserscheinungen klagen. Die Beschwerden ähneln denen von Long-Covid. Fachleute sind überzeugt davon, dass die Impfung in sehr seltenen Fällen Post-VAC auslösen kann. Aber Carsten Watzel sagt auch,
bei diesem Post-VAC-Syndrom haben wir im Moment sogar das Problem, dass das Paul-Ehrlich-Institut sagt, wir haben zwar Meldungen, aber wenn ich mir angucke, wie häufig Menschen auch generell unter chronischen Erschöpfungssyndromen leiden, weil das tritt halt auch so auf nach Infektionen und anderen immunologischen Ereignissen, dann sehen wir hier noch kein Signal.
Gleichzeitig hat sich das Virus verändert und damit die Gefahr, die es für verschiedene Gruppen von Menschen hat. Die Ständige Impfkommission hat Nutzen und Risiko durch die Impfung daher ständig neu bewertet und ihre Empfehlungen angepasst.
Dementsprechend lernen wir ja auch dazu. Deshalb gibt es ja aktuell keine normale Impfempfehlung mehr für die Kinder zum Beispiel.
Diese Nutzen-Risiko-Abwägung, darin sind sich die Fachleute einig, ist für die Corona-Impfungen immer noch positiv. Die Impfstoffe haben Millionen Menschen vor schweren Verläufen mit Beatmung auf der Intensivstation oder sogar vor dem Tod bewahrt. Zwar schützt die Impfung nicht komplett vor Covid, aber inzwischen gehen Fachleute davon aus, dass sie das Risiko an Long-Covid zu erkranken um die Hälfte reduziert. Das ist der gesamtgesellschaftliche Blickwinkel. Für den einzelnen Menschen kann die Bewertung anders aussehen. Wer vermutet, unter einer schweren Impfnebenwirkung zu leiden, kann bei den Versorgungsämtern der Bundesländer einen Antrag stellen. Nach Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Mitte März haben das 6.600 Menschen getan. Wer Erfolg hat, bekommt eine Rente. Lediglich bei 284 Menschen hätten die Behörden das bislang anerkannt. Wenn diese Menschen nun von den Impfstoffherstellern Schadenersatz fordern, haben sie vor Gericht eine wichtige Hürde bereits geschafft, sagt Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller.
Ich habe ja Fälle, wo schon ein Impfschaden bestätigt worden ist. Sei es durch das Versorgungsamt, sei es durch eine Berufsgenossenschaft, das gibt es. Da brauche ich keinen weiteren Beweis, der ist schon geführt.
Wo das fehle, hätten renommierte Mediziner bestätigt, dass die Beschwerden seiner Mandantinnen und Mandanten von der Impfung kämen, sagt der Rechtsanwalt.
Das ist natürlich zumindest mal dann genügend, um ein gerichtliches Sachverständigengutachten mit Sicherheit noch auf den Weg zu bringen. Das sind auch wirklich Kapazitäten, die diese Feststellung getroffen haben.
Zusätzlich muss Joachim Cäsar Preller das Gericht davon überzeugen, dass die Pharmaunternehmen tatsächlich haften müssen. In diesem Punkt hat das Bundesgesundheitsministerium im Mai 2020 die rechtlichen Hürden erhöht. In einer Bundesrechtsverordnung hat der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU festgelegt, dass die Impfstoffhersteller nur haften, wenn sie grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich einen Schaden verursacht haben. Das können die Hersteller schon dadurch vermeiden, dass sie die Beipackzettel der Vakzine immer auf dem jeweiligen Kenntnisstand zu den Impfnebenwirkungen halten. Ohnehin hätten sich die Hersteller schon während der Entwicklung der Corona-Vakzine von der EU und der Bundesregierung zusichern lassen, dass der Staat letztlich die Haftung übernimmt, so der Anwalt.
Wenn wir gewinnen gegenüber meinetwegen BioNTech, ja, und BioNTech muss zahlen, dann kann sie alles wiederholen von der Bundesregierung.
Das dritte rechtliche Hindernis für sich und seine Mandantinnen und Mandanten beschreibt Joachim Cäsar Preller so.
Wenn es ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gibt, dann gibt es keine Haftung.
Das sehen die Hersteller als gegeben an. Allein deshalb haben die Impfstoffe Zulassungen erhalten, hat die Ständige Impfkommission ihren Einsatz empfohlen. Der Anwalt zieht in Zweifel, dass der Nutzen das Risiko überwogen habe.
Zwei Dinge sind klar. Also man konnte sich auch weiterhin anstecken mit Covid und selbstverständlich war man auch noch ansteckend.
Ob diese Argumente verfangen und sich seine Mandantinnen und Mandanten letztlich werden durchsetzen können, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Natürlich sind das keine leichten Fälle. Und ich sage auch gleich, es ist und bleibt ein steiniger Weg, langer Weg, bis hier ein Impfgeschädigter zu einem Erfolg kommen wird. Das muss man klar benennen. Die Fälle sind nicht aussichtslos.
Eine Sprecherin des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech schreibt auf Anfrage des Deutschlandfunks:
Berechtigte Ansprüche würde BioNTech erfüllen. Entscheidend dafür sind ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung mit Comirnaty und den dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie ein negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis und oder nicht den jeweiligen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechende Fach- und Gebrauchsinformationen.
Die Fachabteilung für Arzneimittelsicherheit prüfe jeden Fall. Bislang habe das Unternehmen keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und den Beschwerden gefunden. Lange wurden Menschen, die sich wegen der Impfungen sorgten, pauschal als Schwurbler abgestempelt. Viele Verantwortliche gingen mit Menschen, die so etwas ansprachen, um nach dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Besonders Menschen mit Erschöpfungssyndromen suchten lange vergeblich nach medizinischen Anlaufstellen. Inzwischen gibt es sie an einzelnen großen Kliniken. Die Wartelisten dort sind lang, sagt Bernhard Schiefer, der Menschen mit Long-Covid und Post-VAC am Zentrum für Notfallmedizin des Universitätsklinikums Marburg behandelt.
Die Patienten kommen ja nicht und sagen, ich habe Post-VAC. Das ist eher die Ausnahme. Das heißt, die Patienten kommen und sagen, ich habe Post-Covid-Symptome. Und unsere Aufgabe ist es dann, detektivisch nachzugehen, warum sie die haben. Und dann kommt per Ausschlussdiagnose in seltenen Fällen, und da sind wir tatsächlich wieder bei diesen 0,03% aller Geimpften, kommt man da ungefähr bei Post-VAC raus.
Bei der ganzen Diskussion um diese kleine Gruppe dürfe man eines nicht vergessen.
Wir kriegen im nächsten Herbst wieder Coronavirus-Infektionen und mit im Moment, wenn man der Literatur folgt, 3, 4, 5%, vielleicht 7%, wir wissen es nicht, je nach Stamm, werden wir wieder Post-Covid-Patienten generieren.
Denn die Erkrankung an Covid kann dieselben schweren Beschwerden wie die Impfung auslösen. Nur ist das Risiko bei Covid um ein Vielfaches höher. Bernhard Schiefer wünscht sich ein abgestimmtes Vorgehen bei der Behandlung und der Forschung zu den Ursachen von Long-Covid und Post-Vac.
Was wir aber bräuchten, ist jetzt 10 virtuelle Institute, die sich in der Republik verteilt, vernetzt haben, die alle nach gleichen Standards Patienten steuern, in ein gleiches Datennetz hineingeben und sich den Verlauf dieser Patienten anschauen. Dann wissen wenigstens die Patienten, wo ihre Anlaufstellen sind.
Darum begrüße er die Pläne des Gesundheitsministers, 100 Millionen Euro für diese Forschung auszugeben. In der Opposition im Bundestag ist man weniger enthusiastisch. Katrin Vogler, die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken, dämpft die Erwartungen.
Das ist ein erster wichtiger Schritt, reicht aber nicht aus. Und auch die im Ampelkoalitionsvertrag versprochenen Kompetenzzentren für MECFS, die ja auch Long-Covid- und Post-Vac-Erkrankte mit versorgen, die werden bisher nur von einzelnen Kliniken in Eigeninitiative aufgebaut. Also hier bleibt weiter abzuwarten, ob Lauterbach Ankündigungsminister bleibt oder endlich auch was getan wird für die Betroffenen.
Außerdem sei völlig unklar, ob die angekündigten 100 Millionen Euro im nächsten Haushalt zur Verfügung stehen werden. Auch ihrem CDU-Kollegen Tino Sorge greifen die Ankündigungen des Gesundheitsministers zu kurz.
Bisher hat Lauterbach lediglich eine Hotline angekündigt. Also das wird von den Betroffenen, die zumindest das Gefühl haben, einen Impfschaden erlitten zu haben, mit Hohn oder mit Verärgerung entgegengenommen. Und deshalb wäre es ja auch so sinnvoll zu sagen, dass wir jetzt Meldesysteme verbessern, damit man auch strukturiert dann sagen kann, ist es tatsächlich ein Schaden, der durch die Impfung entstanden sein kann oder hängt das mit der Impfung nicht zusammen?
Viele Ärztinnen und Ärzte klagten darüber, die Meldungen von Nebenwirkungen beim Paul-Ehrlich-Institut seien zu kompliziert. Deshalb gehen manche Experten davon aus, dass zu wenig Nebenwirkungen erfasst wurden. Digitale Krankenakten und ein Impfregister könnten die Impfstoffüberwachung und die Suche nach Ursachen erleichtern, sagen Fachleute wie Carsten Watzel.
Zum einen wäre es natürlich gut generell, wenn wir ein digitales Gesundheitssystem hätten, wo man dann auch Krankheitsdaten zusammenführen könnte mit Impfdaten. Dass ich gucken kann, wer hat denn mit welchen Vorerkrankungen welchen Impfstoff wann bekommen und welche Erkrankungen oder andere Komplikationen sind danach aufgetreten. Und das in einem großen Stil bei Millionen von Menschen, dann habe ich auch die statistische Power, wie man so schön immer sagt, um auch kleine Effekte zu sehen. Ein kleiner Schritt dahin wäre ja ein Impfregister.
Diese Forderungen haben die gesamte Gesellschaft im Blick. Jeder Mensch, der sich impfen lässt, schützt die Menschen um sich herum und brachte die gesamte Bevölkerung dem Ende einer Pandemie näher. Erleidet er jedoch einen Impfschaden, ist er damit weitgehend allein. Das bringen die Gerichtsprozesse jetzt wieder ins Bewusstsein. Tino Sorge.
Mir geht es ja eher um die Frage, wie kann man den Betroffenen helfen? Insofern wäre ja auch die Frage, inwieweit der Staat da möglicherweise nochmal nachjustiert. Also dass man eben sagt, wenn Impfschäden eingetreten sind oder eingetreten sein könnten, auch wenn es vielleicht nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nachweisbar war, gibt es aber Beratungs- und Hilfsangebote.
Das war der Hintergrund. Corona-Pandemie. Mögliche Impfschäden vor Gericht. Von Joachim Budde. Redaktion Annabel Brockhus.